Ich war so gut wie fertig, als er reinkam. Ah, da sind Sie also endlich. Morgen. Morgen? Sind Sie im Bilde über die Uhrzeit? So ungefähr. Es ist nach 11. Wofür halten Sie sich eigentlich, Malecki? Das wüsste ich wirklich zu gern. Wieso glauben Sie, dass Sie sich das leisten können? Geht das nicht ein bisschen leiser? Ich habe Kopfschmerzen. Ziemlich heftige. Oh nein! Wenn ich mit Ihnen fertig bin, dann haben Sie Kopfschmerzen. Jetzt noch nicht! Ich rasierte mich weiter und sah ihn im Spiegel an. Er sah wirklich so aus, als ob er das ernst meinte. Ich schaltete den Rasierer aus. Kann ich mich vorher noch fertig anziehen? Sie würden mir eine echte Freude machen, wenn Sie sich ausnahmsweise mal eine Krawatte anziehen würden. Oh nein, müssen wir die Nummer mit der Krawatte heute wirklich unbedingt abziehen? Jetzt hören Sie mir mal gut zu, Mann. Meine Geduld mit Ihnen hat sich vorläufig ganz und gar erschöpft. Ich weiß nicht, was ich verbrochen habe, dass ich mich mit Ihnen rumplagen muss. Aber jetzt habe ich einen Job für Sie und den werden Sie verdammt nochmal auch machen. Und Sie werden morgens um 9 damit anfangen. Ich drehte mich zu ihm um und lehnte mich gegen die Kacheln. Nur weiter. Er seufzte. Wozu? Kennen Sie doch alles. Ich habe nur mal wieder Scherereien wegen Ihnen, das ist alles. Ich gähnte verstohlen.
Was gibt's denn?
Kommen Sie in mein Büro, wenn Sie hier fertig sind. Wir müssen mal in Ruhe reden. Wollen Sie ein Frühstück? Mir wurde unbehaglich. Das Letzte, was mir fehlte, waren väterlich wohlmeinende Ermahnungen. Naja, warum nicht? Er ließ mich allein und ich raufte mir die Haare. Wenn Leute mich fragen, wie ein Kerl wie ich an einen Job wie meinen kommt, bin ich immer ratlos. Ich weiß selbst nicht so genau. Als Ilona damals schwanger wurde mit Daniel, hatte sie einen Job bei dieser vornehmen Düsseldorfer Privatbank. Ich hatte nie was Vernünftiges gelernt und fand eigentlich nicht, dass das ein besonderes Versäumnis war. Aber sie wollte aufhören zu arbeiten und irgendwoher brauchten wir schließlich einen Lebensunterhalt. Also redete sie mit ein paar Leuten bei ihrer Bank und ich bekam einen Job in der Zentralkasse. Das war okay. 2-3 Mal am Tag hatten wir Stoßzeit, ansonsten zockten wir. Um Millionenbeträge. Das Zeug lag ja einfach nur so darum. Wenn wir Feierabend machten, räumten wir die Bündel wieder in die Tresore und strichen die letzten 6 Nullen von unseren Spielschulden weg. Wahrscheinlich würde ich heute noch da unten im Keller hocken und pokern, hätte nicht der Chefkassierer mit 2 von den anderen zusammen ein krummes Ding abgezogen und über 500.000 an die Seite geschafft. Das ließ mich persönlich ja völlig kalt. Nur als die Sache aufflog, schoben sie es auf mich und eins der Mädchen. Sie hatten sogar Beweise gegen uns fabriziert. Es sah wirklich düster aus. Und das Mädchen hatte Abgase in ihren Käfer geleitet und war gestorben. Ganz so nahm ich mir das nicht zu Herzen. Aber die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen mich. Und keiner wollte mir glauben. Also zerbrach ich mir den Kopf und kam schließlich darauf, wie sie es angestellt hatten. Ich kannte mich ja aus und wusste, wie die Dinge in der Zentralkasse liefen. Ich besuchte den Chefkassierer des Nachts zu Hause und konnte ihn überzeugen, dass es besser war, ein Geständnis abzulegen. Am nächsten Tag bestellten sie mich wieder in die Revision, oben in der 7. Etage, wo ich in den Tagen zuvor endlose Stunden lang von irgendwelchen blasierten Krawattenhälsen verhört worden war. Aber diesmal führten sie mich nicht in das deprimierende Kämmerchen, sondern ins Büro des Abteilungsdirektors Dr. Verwerder. Er wollte wissen, wie ich dahinter gekommen war. Ich erklärte es ihm und er bot mir einen Job an. Ich lehnte ab. Hätte ich ihn damals schon so gut gekannt wie heute, hätte ich meinen Atem gespart. Man hat fast keine Chance gegen ihn, wenn er sich was in seinen Kürbiskopf gesetzt hat. Ich sagte, ich hätte keine Ahnung von Bankgeschäften. Er sagte, das kommt schon. Ich sagte, ich hätte keine Bullenmentalität. Er sagte, nein, stimmt, aber ich hätte jede Menge kriminelle Energie und das war's, was man für diesen Job brauchte. Er hatte recht. Als Anna zur Welt kam, war ich der Revisor mit der höchsten Aufklärungsquote beim Bankhaus Kienast. Nur noch selten schickten sie mich zu diesen Routine-Revisionen, denen die Filialen regelmäßig unterzogen werden, wo jeder Leitfaden auf Herz und Nieren überprüft wird, ob auch ja alle Vorschriften eingehalten werden. Ich bekam mehr und mehr die heißen Eisen. Sonderuntersuchungen. Unterschlagungen, Veruntreuungen, Geldwäsche und all dieses Zeug. Denn das kann ich am besten. Vielleicht, weil es einen gewissen Unterhaltungswert hat. Ich war niemals immun geworden gegen die menschlichen Tragödien, die sich hinter den meisten Gaunereien verbergen. Aber jeder ausgeklügelte Betrug bedeutete für mich eine Abwechslung vom grauen Bankalltag. Und ich verdiente nicht schlecht. Revisoren werden in der Regel ziemlich gut bezahlt, damit sie nicht so leicht zu bestechen sind. Ich glaubte, alles sei einigermaßen in Ordnung. Und wir kauften unser Haus in Himmelgeist. Schade nur, dass das Bankhaus Chinas überall in Deutschland und in allen großen Städten der Welt Filialen unterhält, wo krumme Dinger gedreht werden. Schade, dass ich so gut wie gar nicht mehr zu Hause war. Schade, dass meine Frau mir erst sagte, dass ihr das nicht passte, als ich sie mit dem Koffer in der Hand an der Tür traf. Da war es zu spät. Ich erfuhr, dass sie mich schon eine ganze Weile mit diesem Typen aus ihrem Tennisclub betrug, und sie zog direkt zu ihm. So geht das eben. In der ersten Zeit, nachdem sie weg war, schickte Verwerder mich nicht auf Tour, weil ich mich um meine Kinder kümmern musste und weil ich außerdem völlig am Boden zerstört war. Ich hätte nichts Vernünftiges zu Wege gebracht. Er schien das zu verstehen und er hatte wirklich viel Geduld mit mir. Seit Monaten hatte ich also nur Bürokram gemacht. Und wie immer, wenn ich mich eine Zeit lang ohne Unterbrechung in der Zentrale aufhielt, hatte mal wieder irgendwer Anstoß an mir genommen.
Und was ist es diesmal?
Wir saßen in seinem Büro an dem Besprechungstisch vorm Fenster. Vor mir ein Tablett mit Frühstück, vor ihm eine Tasse Tee. Er nahm ein Schlückchen. Tja, Sie haben die Zweigstellenleiterin in Bilk ein profilneurotisches Miststück genannt.
Ah ja, ich entsann mich.
Ich zuckte mit den Schultern.
Das ist sie. Der Laden läuft nicht, weil sie keine Verantwortung übertragen kann. Sie hält alle außer sich für Idioten.
Ja, ja, mag ja sein. Aber sie ist die Schwägerin von Wermershausen.
Na und? Wer ist das?
Der ist im Vorstand, Malecki.
Mir doch egal.
Ich weiß, ich weiß. Trotzdem, Wermershausen ist schlecht, auf Sie zu sprechen und liegt mir in den Ohren. Von wegen Ihrer Erscheinung, Ihren Arbeitsmethoden, all diesen Sachen.
Er wird sich beruhigen.
Wer weiß, vielleicht. Dann war da noch die Sache mit dem Schließfach von diesem Mafia-Boss, das Sie haben versiegeln lassen.
Na und? Das zu tun war mein Job, oder? Ich höre, schwebt der Staatsanwalt im siebten Himmel über die Beweise, die er in diesem Schließfach gefunden hat.
Schon. Aber der Mafioso hat seinem Anwalt gesagt, dass er ihre Eier zum Frühstück verspeisen wird.
Ja, Geschmäcker sind verschieden.
Ja, ja. Sie nehmen immer alles auf die leichte Schulter, bis sie wieder mal im Krankenhaus landen. Aber dieser Mann ist wirklich gefährlich. Ich will ja nicht sagen, dass Sie falsch gehandelt haben, aber ich halte es für das Beste, wenn Sie eine Weile nicht in der Stadt sind. Außerdem, ich kann Sie nicht ewig hier beschäftigen. Ich kann auch auf Dauer nicht riskieren, Sie von der wirklichen Arbeit abzuziehen. Wird Zeit, dass Sie wieder auf Reisen gehen. Ich denke, Sie werden eine Weile in den Schwarzwald fahren.
Was? Er lächelte treuherzig.
Nach Ellertal. Sie werden eine Routinerevision durchführen und so lange dort bleiben, bis ich Ihnen sage, dass Sie zurückkommen können.
Ich wollte meinen Ohren gar nicht trauen.
Was zum Henker soll ich im Schwarzwald?
Er warf mir einen Stapel Papiere in den Schoß. Sehen Sie sich das genau an. Ellertal ist eine kleine ländliche Gemeinde in der Nähe von Freiburg, ungefähr 3000 Seelen. Es gibt am Ort 4 Banken, aber unsere Filiale hat beinahe 90% Marktanteile. Vor allem Einlagen und Wertpapiere. Horrend!
Ich wurde langsam wach. Schwarzgelder?
Das sollen Sie herausfinden. Die letzte Revision war vor 3 Jahren. Bergmann und Michels haben sie gemacht. Sie kamen zurück mit leeren Händen und einem miesen Gefühl. Jetzt sind Sie dran.
Warum ausgerechnet jetzt? Irgendwelche neuen Erkenntnisse?
Nein, nur weitere Umsatzsteigerungen. Der Filialleiter in Ellertal ist ein Mann namens Brelau. Ihn werden Sie unter die Lupe nehmen. Ich schlage vor, Sie fahren am Montag.
Ich faltete die Unterlagen zusammen und steckte sie ein. In Ordnung.
Er lächelte schwach. Bonne chance!